Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Zum zweiten Mal weltweit ist ein Fall bekannt geworden, bei dem ein HIV-Patient nach einer Stammzellentransplantation virenfrei ist. Demnach wurden bei einem Londoner Patienten seit 19 Monaten keine HIV-Viren mehr nachgewiesen.
Wir haben in diesem Fall gezeigt, dass wir einem Patienten Stammzellen eines Spenders einpflanzen können, die gegen eine HIV-Infektion immun sind.
So Ravindra Gupta, Professor für Immunologie vom University College und Leiter der Studie. Ist die Transplantation von Stammzellen eine Option für die Behandlung von HIV-Infektionen? Gleich mehr dazu. In unserer Reihe Tolle Idee, was wurde daraus, gehen wir heute der Frage nach, was aus der Idee vom inhalierbaren Insulin wurde, und berichten schließlich von einer Tagung über menschgemachte Erdbeben. Am Mikrofon heute Uli Blumenthal. Der Berliner Patient gilt bislang als einziger Mensch, der erfolgreich von seiner HIV-Infektion geheilt worden ist. Seit inzwischen 12 Jahren muss der US-Amerikaner Timothy Ray Brown keine HIV-Medikamente mehr einnehmen. In seinem Blut ist nach wie vor kein Virus nachweisbar. Nach dem Berliner Patienten gibt es jetzt einen Londoner Patienten. Auch bei ihm sind nach erfolgreicher Krebsbehandlung und Stammzellentransplantation seit 18 Monaten keine HIV-Viren mehr im Körper nachweisbar. Britische Forscher haben den Fall zeitgleich auf einer Tagung in Seattle und im Fachblatt Nature vorgestellt. Die Artikel gelesen hat mein Kollege und Fachjournalist Martin Winkelheide im Studio. Martin, der Londoner Patient sorgt für großes Echo, sowohl in der Forschung als auch in den Medien. Warum und berechtigt?
Also es hat ein großes Echo ausgelöst, eben weil man versucht hat, den Fall des Berliner Patienten zu wiederholen, mehrfach versucht hat und bislang immer gescheitert ist. Und entweder weil bei den Patienten die Krebserkrankung wiedergekommen ist, die Patienten infolge der Stammzelltransplantation gestorben sind oder eben das Virus wieder hochgekommen ist und man eben dann doch Medikamente geben musste. Und man hat sich gefragt, kann man das eigentlich tatsächlich wiederholen? Und die Londoner Forscher haben gezeigt, ja, es ist wiederholbar, es ist machbar.
Bevor wir auf die aktuellen Entwicklungen jetzt nochmal blicken, der Blick zurück, was denn genau ist damals bei diesem Berliner Patienten gemacht worden?
Der Berliner Patient hatte einen akuten Blutkrebs, eine sehr aggressive Form. Und nachdem die Chemotherapie bei ihm nicht gewirkt hat, hat man das Mittel der Wahl ergriffen. Man hat eine Stammzelltransplantation gemacht. Bevor man Zellen eines Spenders gegeben hat, hat man das alte Immunsystem aber abgetötet mit einer Chemotherapie und mit einer Strahlentherapie. Und man hat insgesamt zweimal eine Stammzelltransplantation machen müssen bei ihm, weil es zwischendurch eben zu einem Rückfall bei dem Krebs kam. Und man hat aber eben nicht irgendwelche Stammzellen transplantiert, natürlich Zellen, die vom Gewebetyp her passen, aber man hat auch geguckt, dass diese Zellen eben eine Besonderheit aufweisen, dass bei ihnen eine Struktur auf der Oberfläche der Zellen fehlt, der sogenannte CCR5-Korezeptor. Das ist bildlich gesprochen so die Türklinke an der Tür, durch die das AIDS-Virus normalerweise in Immunzellen reinkommt. So, wenn man die Türklinke abmontiert, wenn die nicht da ist, kommt das Virus nicht in die Zelle rein. Und das war eine sehr pfiffige Idee, wie sich im Nachhinein eben herausgestellt hat. Und diesen Ansatz hat man jetzt eben kopiert. Der Fall ist ein bisschen anders gelagert. Der Patient hatte eben einen Lymphdrüsenkrebs.
Wir sprechen jetzt vom Londoner Patienten.
Vom der Londoner Patienten. Also bei dem Londoner Patienten ist es so gewesen, er hatte einen Lymphdrüsenkrebs, also keine Leukämie. Und aber auch bei ihm hat eine Chemotherapie erstmal nicht funktioniert. Und man hat dann eben zu dem Mittel gegriffen, dass man eine Stammzelltransplantation gemacht hat. Aber man hat nicht so aggressiv vorbehandelt. Man hat nur eine Chemotherapie gemacht. Das heißt, was man jetzt gelernt hat, ist, auch mit einem etwas milderen Vorgehen kann man trotzdem einen Erfolg erzielen. Der Patient ist jetzt 18 Monate lang ohne Virus, also kein Virus ist im Blut oder im Körper nachweisbar. Trotzdem sind die Mediziner noch sehr zurückhaltend und sagen, naja, von Heilung wollen wir erstmal nicht reden. 18 Monate, eine lange Zeit, aber da kann auch noch viel passieren. Da kann auch später noch was passieren.
Warum setzt man dieses möglicherweise ein, dass jetzt nach 18 Monaten sozusagen der Patient geheilt ist, der Londoner Patient, aber eben möglicherweise? Warum ist man so vorsichtig?
Na, weil man eben auch gesehen hat, dass das Virus sich eben im Körper eines Patienten sehr gut verstecken kann. und eben auch reaktiviert werden kann. Die Idee bei der Stammzelltransplantation ist ja zum einen erstmal, dass der Krebs geheilt wird. Also das ganze Verfahren ist sozusagen ein positiver Nebeneffekt einer gelungenen Krebstherapie. Und die Krebstherapie ist erstmal das Wichtige, weil das war das Lebensbedrohliche. Die Idee ist aber eben auch, dass das neue, gesunde Immunsystem, die neuen Stammzellen, dass die eben die Kontrolle übernehmen. Und zwar auch die Kontrolle über das alte Immunsystem, dass die auch versteckte, möglicherweise infizierte Zellen abräumen. Das ist wichtig. Und dass diese Zellen dann eben, die neuen Zellen, gesunden Zellen, eben geschützt sind, dass sozusagen das neue Immunsystem wetterfest ist, geschützt ist vor dem HIV-Virus. Beide Effekte sind wichtig.
Ja. Taugt das Verfahren, was beim Berliner und beim Londoner Patienten jetzt angewendet worden ist, taugt es sozusagen als HIV-Therapie, als allgemeine?
Nein. Überhaupt nicht. Also es ist einfach viel zu riskant. Es ist aufwendig und es ist riskant, denn man darf nicht vergessen, infolge einer Stammzelltransplantation können Menschen auch sterben. Denn sie sind am Anfang, wenn sie das alte Immunsystem ist ja platt gemacht und das neue Blutsystem muss sich erst ausbilden, muss heranreifen. Und in dieser Zeit sind die Patienten extrem empfindlich und empfänglich für andere Infektionen. Da kann ein Schnupfen lebensbedrohlich sein. Also das taugt nicht, um Menschen zu behandeln, die, sag ich mal, nur in Anführungszeichen HIV-infiziert sind. Da gibt es einfach gute Medikamente, die gut wirksam sind und Kombinationsmedikamente, die über Jahre und Jahrzehnte das Virus gut kontrollieren können. Aber es liefert neue Ideen, was die Wissenschaft eben machen kann, um ein sicheres Verfahren zu entwickeln, um dieselben Effekte zu erzielen, die man mit dieser sehr invasiven Therapie erreicht hat.
Zum zweiten Mal weltweit ist ein HIV-Patient nach einer Stammzellentransplantation virenfrei und wahrscheinlich geheilt. Das waren Hintergründe und Einordnungen zum Londoner Patienten von meinem Kollegen Martin Winkelheide.
Tolle Idee. Was wurde daraus?
Die Aufgabe des Stoffwechselhormons Insulin ist es, den Zucker aus dem Blut in die Zellen zu schleusen, wo er dann zur Energiegewinnung benötigt wird. Diabetespatienten müssen sich das Hormon künstlich zuführen. Doch was ist aus der Idee eines inhalierbaren Insulins geworden? Dieser Höreranfrage von Ulrich Neef hat sich Michael Stang einmal angenommen und gefragt, tolle Idee, was wurde daraus?
Wer aufgrund einer Diabeteserkrankung nicht ausreichend Insulin produziert, muss sich das Hormon regelmäßig spritzen oder mit einem Pflaster oder rektal durch den Enddarm verabreichen. Die Einnahme über den Mund- und Magen-Darm-Trakt ist bisher nicht möglich, weil das Eiweiß dort so rasch abgebaut wird, dass es keine Wirkung entfaltet. Insulin lässt sich aber auch inhalieren, also über die Lunge aufnehmen, sagt der Diabetologe Helmut Schatz, emeritierter Direktor der Medizinischen Klinik und Poliklinik Bergmannsheil in Bochum und Mediensprecher der Gesellschaft für Endokrinologie.
Das ist eine uralte Idee und 2-3 Jahre, nachdem das Insulin 1921 entdeckt wurde, dann ein Jahr später bei Menschen 1922 angewandt wurde, wurde es bereits in Deutschland als Inhalativum versucht, also dass man es einfach inhaliert und dann über die Atemwege aufnehmen lässt.
Doch dieser Ansatz setzte sich damals nicht durch. Die Herstellung des inhalierbaren Insulins war aufwendig und teuer, die Verfügbarkeit des Medikaments für die Patienten gering. Erst viele Jahrzehnte später kam es zur Markteinführung im großen Stil. In den 1980er Jahren hatte das US-amerikanische biopharmazeutische Unternehmen Nektar Therapeutics eine Technologie entwickelt, mit der sich Humaninsulin in kleinen Partikeln aufbereiten und pulverförmig zum Einatmen verabreichen ließ. Der Pharmakonzern Pfizer brachte das Medikament 2006 weltweit zuerst in Deutschland auf den Markt. Helmut Schatz war damals an klinischen Studien beteiligt, bei denen die Wirksamkeit des Insulinsprays getestet wurde. Im Prinzip funktionierte das Medikament gut, erinnert er sich heute. Aber es kam nur für Nichtraucher in Frage. Und auch die waren nicht allzu begeistert, weil es zahlreiche Nebenwirkungen gab.
Das inhalative Insulin von Pfizer, das hat damals Exubera geheißen. Das war ein recht großer, unhandlicher Apparat, mit dem man das inhalieren musste. Das ist dann wieder vom Markt genommen worden, weil es nicht akzeptiert wurde.
2007 verschwand das Insulinspray von Pfizer wieder aus deutschen Apotheken, auch weil sich damals schon eine andere Verabreichungsmethode durchgesetzt hatte. Handliche Pens hatten die alten, umständlichen Nadeln ersetzt, vor allem in Europa. In den USA versuchte unter anderem die Firma Mankind ab 2009 ein inhalierbares Insulin zu vertreiben. Anfangs ohne Erfolg, weil die US-Arznei- und Lebensmittelbehörde FDA die Markteinführung mehrfach ablehnte. Erst 2014 gab sie grünes Licht. Seitdem ist das Medikament, bei dem das Insulin an kleine Kügelchen aus Fumarsäure geheftet ist, unter dem Namen Afrezza im Handel.
To those with diabetes, mealtime is really time to think about insulin. When do I prepare? Where do I inject? But Afrezza lets you inhale your insulin when food arrives.
In einem aufwendig produzierten Werbevideo preist das kalifornische Unternehmen sein Produkt an. Zwei Drittel der 60-Sekunden-Clips sind allerdings den offenbar zahlreichen Risiken und Nebenwirkungen gewidmet.
Afrezza kann schwere Nebenwirkungen verursachen, plötzliche Lungenprobleme, ein Absinken des Kaliumwertes. Afrezza ist nicht geeignet für Patienten mit chronischen Lungenerkrankungen. Häufige Nebenwirkungen sind niedriger Blutzucker, Husten und Halsentzündungen. Extrem niedriger Blutzucker kann fatal sein.
Bei solchen Nebenwirkungen wäre es natürlich interessant zu wissen, wie viele Diabetespatienten das Medikament benutzen und wie sie damit zurechtkommen. Entsprechende Anfragen des Deutschlandfunks hat Mankind aber nicht beantwortet. Ende 2018 schickte die FDA der Firma einen Warnbrief, weil sie bei einem Facebook-Post nicht alle Risiken und Nebenwirkungen genannt hatte. Der deutsche Diabetesexperte Helmut Schatz jedenfalls hat inzwischen Zweifel, ob die tolle Idee vom inhalierbaren Insulin wirklich zukunftsträchtig ist. Denn zum einen müsse, um beim Inhalieren dieselbe Menge des Hormons in den Blutkreislauf zu bekommen wie beim Spritzen, die zehnfache Menge eingeatmet werden.
Was passiert mit dem anderen Insulin, was Sie da haben? Ein Teil wird wahrscheinlich verschluckt werden und dann wird es im Darm abgebaut. Ein Teil wird in den Körper aufgenommen, wird vielleicht in den Lungenbläschen oder in den Lymphknoten oder wo abgebaut.
Außerdem bleibt die Frage, ob das inhalierte Insulin langfristig Lungenkrebs verursachen könnte. Das Hormon ist schließlich ein Wachstumsfaktor und beschleunigt das Wachstum aller Zellen, also auch das von Krebszellen. Laut Finanzreport 2018 wurde dem Medikament in den USA eine deutliche Umsatzsteigerung bescheinigt. Ein Kassenschlager ist es jedoch weiterhin nicht und wird es wohl auch nicht werden, vermutet der Endokrinologe.
Ich gebe dem Ganzen keine Zukunft mehr, denn die Systeme sind heute so elegant und man kann das Insulin durch die Spritzen ganz elegant applizieren. In Kürze wird wahrscheinlich auch das künstliche Pankreas kommen, das heißt ein kleines Kästchen, wo Insulin drinnen ist, eine automatische Blutzuckermessung, die ist ja schon da, dass Sie ununterbrochen den Zucker messen können und dann brauchen Sie überhaupt nichts mehr zu tun und dann reguliert sich das System von selbst.
Will heißen, dank Fortschritten in der Medizintechnik sieht es aktuell so aus, als wäre die Zukunft des inhalierbaren Insulins vorbei, bevor sie richtig begonnen hat.
Insulin zum Inhalieren, tolle Idee. Was wurde daraus? Michael Stang hat für uns recherchiert. Und in 2 Wochen fragen wir an dieser Stelle nach, was aus dem Europäischen Innovations- und Technologieinstitut EIT geworden ist. Seit einigen Jahren rückt ein Problem ins Bewusstsein der Öffentlichkeit, das Geologen schon seit den 60er Jahren bekannt ist. Werden große Mengen Flüssigkeit in den Untergrund gepumpt, zum Beispiel beim Fracking oder beim Bergbau, können dadurch Erdbeben ausgelöst werden. Die Wissenschaft spricht in diesen Fällen von induzierten Erdbeben. Diese Woche nun treffen sich Seismologen in Davos, um über solche menschgemachten Erdbeben zu diskutieren. Und Karl Urban hat sich für uns umgehört, was die Forscher besonders bewegt.
Am 15. November 2017 bebt in Pohang im Südosten der koreanischen Halbinsel die Erde. Bilder von Überwachungskameras zeigen, wie Menschen in Panik Geschäfte verlassen, während draußen Teile einer Fassade auf die Straße stürzen. Dieses Erdbeben war menschengemacht. Eine Studie im Wissenschaftsmagazin Science fand im letzten Jahr ausreichend Hinweise dafür, dass das zweitstärkste gemessene Beben der koreanischen Geschichte höchstwahrscheinlich durch eine Erdwärmebohrung ausgelöst wurde, bei der unter Hochdruck Wasser in die Tiefe gepresst wurde, um Risse im heißen Untergrund zu erzeugen.
Man hat jetzt einen Fall, wo ein solches Projekt ein Magnitude 5,8 Beben ausgelöst hat, wo es 80 Verletzte gegeben hat und viele Gebäude beschädigt geschädigt wurden. Und das ist schon ein Präzedenzfall, der natürlich für jedes zukünftige Geothermieprojekt eine große Herausforderung ist.
Stefan Wiemer ist Direktor des Schweizer Erdbebendienstes, der diese Woche Geologen aus aller Welt nach Davos zu einer Tagung über solche menschlich induzierten Erdbeben geladen hat. Manche der dort diskutierten Trends sind positiv. Die menschengemachte Bebenserie in den US-Bundesstaaten Oklahoma und Kansas geht zurück, mit zuvor hunderten leichten und einzelnen mittelschweren Erdbeben jedes Jahr. Ausgelöst wurde die 10 Jahre währende Serie durch die großen Abwassermengen, die bei der Erdgasförderung mit dem Fracking-Verfahren entstehen. Die Aufsichtsbehörden hätten einfach ausprobiert, was passiert, wenn die Pumpen gedrosselt werden, sagt Andrew Barber vom US Geological Survey.
Es gab die Vorgabe, dass die Menge des hinabgepumpten Wassers auf das Niveau von 2013 oder 2014 abgesenkt werden sollte, als die Erdbeben zum ersten Mal zum Problem wurden. Es wird dort wohl auch zukünftig nennenswerte induzierte Erdbeben geben, aber wir haben herausgefunden, dass vor allem die Geschwindigkeit, mit der gepumpt wird, die Rate neuer Erdbeben beeinflusst.
Stefan Wiemer verweist auf die Grundlagenforschung zu menschengemachten Erdbeben, die derzeit große Fortschritte mache. Im schweizerischen Felsenlabor Grimsel wurden in einem dutzende Meter breiten Felswürfel durch eingepresstes Wasser kontrolliert Risse erzeugt und Forscher konnten sehr genau am Gestein prüfen, wie sich dabei Erschütterungen vermeiden lassen.
Das Schöne an einem Felslabor ist halt, dass man seine Injektionsstelle halt so umgeben kann mit Sensoren von allen Richtungen, was man sonst halt in Tiefenbohrungen nicht machen kann. Man kann also dann zum Abbilden von Prozessen, aber auch zum Verständnis von induzierten Beben viel, viel genauer hinschauen.
Es bleibt das Minnetekel aus Südkorea. Die Geoenergie Swiss, ein Planer neuer Geothermiebohrungen aus der Schweiz, verweist auf den viel zu hohen Wasserdruck, mit dem dort das Gestein geweitet wurde. Zudem hätten die koreanischen Ingenieure nicht schnell genug auf auffällige Vorbeben reagiert, nach denen sie den Druck hätten vermindern müssen. Andrew Barber sagt dagegen, dass allein das nicht reiche, schwere Erdbeben zu verhindern. Immer kann auch ein zuvor unbekannter, uralter Riss im Gestein, eine geologische Störung, ins Rutschen gebracht werden.
Die Betreiber dieser Projekte müssen das System aus vorhandenen Störungen sehr sorgfältig untersuchen, um die Risiken zu verstehen und sicherzustellen, dass nicht eine davon aktiviert wird. Ich glaube, das ist eine anhaltende Debatte, bei der einiges auf dem Spiel steht. Natürlich machen sich die Leute Sorgen, dass sie ein schweres Erdbeben auslösen könnten.
Nach dem Erdbeben im koreanischen Pohang ist klar, dass schwere Erdbeben auch in seismisch ruhigen Gebieten ausgelöst werden können und dass Überraschungen bei Bohrungen in den tiefen Untergrund weiter jederzeit möglich sind.
Karl Urban über unkontrollierbare Erschütterungen in Davos diskutieren Seismologen über menschlich induzierte Erdbeben. Wir haben jetzt noch ausführliche Meldungen und Informationen aus der Wissenschaft und die hat Lucian Haas.
Die Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln steht laut einer Langzeitstudie aus Dänemark nicht im Zusammenhang mit Autismus. Sie löse weder Autismus aus, noch lasse sich eine Häufung von Autismusfällen nach den Impfungen erkennen, berichten die beteiligten Forscher im Fachmagazin Annals of Internal Medicine. Für die Studie werteten die Wissenschaftler die Daten von mehr als 650.000 Kindern aus, die zwischen 1999 und 2010 in Dänemark geboren wurden. Unter denjenigen Kindern, die geimpft wurden, gab es nicht mehr Fälle von Autismus als unter jenen, die nicht geimpft wurden. Die Studie entkräftet damit Argumente von sogenannten Impfskeptikern, die unter anderem mit Hinweis auf ein vermeintliches Autismusrisiko gegen die Masernimpfung Stimmung machen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt derzeit verstärkt vor den Folgen von Impfskeptizismus, da vor allem Masern in vielen Ländern wieder auf dem Vormarsch sind.
Maispollen liefern Genschere.
Mit CRISPR-Cas lassen sich auch in Pflanzen einzelne Gene zielgenau verändern oder ausschalten. Allerdings fällt es bislang schwer, diese Genschere mit herkömmlichen Methoden effizient in die Pflanzenzellen einzuschleusen. In Zukunft könnte sich das ändern. Forscher des Agrarkonzerns Syngenta präsentieren im Fachmagazin Nature Biotechnology eine neue Methode. Dabei werden die Genscheren direkt über genveränderte Pollen in andere Pflanzen übertragen. Die Forscher demonstrierten die Machbarkeit am Beispiel von Maispflanzen. Der eingesetzte Pollen enthält neben dem Bauplan für CRISPR-Cas auch Geninformationen, die bewirken, dass die männlichen Chromosomen, die aus dem Pollen stammen, nicht weiter kopiert werden. Sie bleiben gewissermaßen auf der Strecke. So entstehen Pflanzen, die nur einen mütterlichen Chromosomensatz enthalten. Darin hat CRISPR-Cas dann die beabsichtigten Genmanipulationen vollzogen. Doch alle dafür verwendeten Werkzeuge sind nicht mehr im Erbgut enthalten.
Ein gebrochenes Herz zeigt sich auch im Gehirn.
Trauer und Angst können Herzprobleme auslösen. In der Medizin gibt es dafür einen eigenen Begriff: gebrochenes Herzsyndrom, kurz GHS. Das Phänomen ist durch eine Schwächung der Herzmuskulatur in Zusammenhang mit schweren emotionalen Zuständen gekennzeichnet. Das kann bis zum Herzinfarkt führen. Forscher der Universität Zürich haben beobachtet, dass das gebrochenes Herzsyndrom auch mit charakteristischen Veränderungen der Hirnaktivität einhergeht. Sie verglichen Hirnscans von Patienten mit GHS und von gesunden Probanden. Dabei zeigte sich, bei GHS-Patienten kommunizieren Hirnregionen, die für die emotionale Verarbeitung zuständig sind, und solche, die unbewusste Körperfunktionen wie den Herzschlag steuern, viel weniger miteinander.
Eine Nanobeschichtung schützt vor beschlagenen Scheiben.
Wenn im Auto die Scheiben beschlagen, hilft etwas Wärme. Ein warmer Luftstrom aus der Belüftung oder Heizdrähte auf der Scheibe sorgen wieder für klare Sicht. Forscher der ETH Zürich erreichen den gleichen Effekt mit einer neuartigen Beschichtung. Sie heizt die Scheiben auch auf, aber ganz ohne Strom, nur mit Hilfe des Sonnenlichts. Die Beschichtung besteht aus Gold-Nanopartikeln, die in Titanoxid eingebettet sind. Dabei ist sie so dünn, dass sie durchsichtig ist. Allerdings absorbiert sie den Infrarotanteil des Sonnenlichts. Dadurch heizt sich die Oberfläche um bis zu 4 Grad Celsius auf. Dieser Temperaturgewinn verhindert das Beschlagen. Ohne Sonnenlicht bleibt die Nanobeschichtung allerdings wirkungslos.
Archaebakterien spielen eine Schlüsselrolle im Methankreislauf.
Forscher des Max-Planck-Instituts für marine Mikrobiologie haben entdeckt, dass weitaus mehr Mikroben aus dem Reich der Archaeen die Fähigkeit besitzen, Methan zu bilden oder auch abzubauen. Bisher war dies nur von einigen wenigen Arten bekannt. Damit könnten Archaeen eine viel größere Rolle im Methankreislauf der Erde spielen als bisher gedacht. Interessant ist die Erkenntnis unter anderem für die Klimaforschung. Methan gilt als Klimakillergas, da es eine 30-mal stärkere Treibhauswirkung hat als Kohlendioxid. Egal, ob Methan produziert oder verzehrt wird, stets ist ein bestimmtes Enzym namens MCR an dem Stoffwechsel beteiligt. Die Forscher fanden mithilfe von Genanalysen heraus, dass MCR bei Archaeen in 3 Varianten vorkommt. 2 davon waren bisher völlig unbekannt.
In der frühen Jungsteinzeit war Europa nur wenig bevölkert.
Im Schnitt lebten vor etwa 42.000 bis 33.000 Jahren nur 1.500 Menschen als Jäger und Sammler in ganz Europa. Diese Zahlen nennen Forscher der Universität zu Köln in einer Studie im Fachjournal PLOS ONE. Sie beruht auf Schätzungen, abgeleitet aus der räumlichen Verteilung archäologischer Fundstätten jener Zeit. Den Erkenntnissen nach gab es damals nur in 5 Gebieten Europas überhaupt eine überlebensfähige Population von 150 Personen oder mehr. Nordspanien, Südwestfrankreich, Belgien, Teile Tschechiens und der obere Donauraum.
Sternzeit. 5. März. Auf ein Neues bei den Gravitationswellen. In wenigen Wochen werden die Astronomen der Welt wieder auf der Lauer liegen, um Gravitationswellen zu beobachten. Diese Wellen sind nur zu erfassen, wenn sie eine bestimmte Stärke haben und die Detektoren auf der Erde auch eingeschaltet sind. Die beiden Messeinrichtungen von LIGO in den USA und die Virgo-Anlage bei Pisa in Italien bereiten sich gerade auf den Observing Run 3 vor, die 3. große Messkampagne. Sie soll 1 Jahr lang dauern. Auch die Anlage GEO 600 südlich von Hannover wird die meiste Zeit im Messmodus sein. Allerdings sind bei ihr die beiden Messarme nur 600 Meter lang und nicht 3 bzw. 4 Kilometer wie bei den anderen. Bei den bisherigen Beobachtungskampagnen haben die Forscher 11-mal gemessen, wie Gravitationswellen die Messarme minimal gestaucht und gedehnt haben. 10-mal gingen die winzigen Erschütterungen der Raumzeit vom Verschmelzen zweier schwarzer Löcher aus, 1-mal von der Kollision zweier Neutronensterne. Während der gut einjährigen Pause wurden die Anlagen technisch weiter verbessert. Nun sollen sie so empfindlich sein, dass sie alle paar Tage Gravitationswellen registrieren könnten. Anders als bisher wird es sofort Alarmmeldungen geben, damit die Astronomen weltweit mit ihren Instrumenten nach der Quelle am Himmel Ausschau halten können. Denn die Forscher möchten das Ereignis, das die Gravitationswellen aussendet, auch im Bereich der elektromagnetischen Wellen, im Licht, beobachten. Nur dann lässt sich viel über diese energiereichen Prozesse im Kosmos lernen.
Wirtschaft und Gesellschaft berichtet von der internationalen Tourismusbörse und wirft einen Blick auf die rechtlichen Hürden beim Arbeiten von zu Hause aus. Und das war Forschung aktuell am Mikrofon der Sendung heute, Uli Blumenthal.